Radio Prag Nachrichten.
Staatspräsident Klaus rät Tschechien von einer Finanzhilfe für verschuldete Euroländer ab. Der Bürgermeisterverband stimmt der Kandidatur von Außenminister Schwarzenberg für das Präsidentenamt zu. Ex-Präsident Havel und der Dalai Lama unterschreiben einen Aufruf zur Unterstützung aller Dissidenten dieser Welt. Die Tschechische Republik sollte dem Internationalen Währungsfonds kein Geld zukommen lassen, das zur Hilfe der am meisten verschuldeten Länder der Eurozone verwendet wird. Das ist die Meinung von Staatspräsident Václav Klaus, die am Montag sowohl gegenüber dem Tschechischen Rundfunk als auch auf seiner Webseite kundtat. Ein solcher Schritt von Seiten der Prager Regierung wäre verantwortungslos in einer Situation, in der es Tschechien bisher noch nicht gelungen ist, sich von den eigenen Schulden zu befreien. Jedes Land sollte sich bei der Entscheidung, ob es sich an der Finanzierung des europäischen Antikrisenplans beteilige, nicht von der Angst leiten lassen, bei einer ausbleibenden Unterstützung sofort in die Isolation zu geraten, betonte Klaus. Auch die Tschechische Nationalbank werde ganz genau prüfen, ob sie dem Internationalen Währungsfonds einen Teil ihrer Devisenreserven für die verschuldeten EU-Länder leihen werde oder nicht. Diese Entscheidung werde man sich alles andere als leicht machen, sagte der Gouverneur der Nationalbank Miroslav Singer am Montag in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur CTK. Damit widersprach Singer ein wenig dem tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg, der am Sonntag verkündet hatte, dass Tschechien den Staaten der Eurozone helfen müsse, die Gemeinschaftswährung zu stabilisieren. Laut Schwarzenberg sollte sich Tschechien mit einem Beitrag von 90 Milliarden Kronen, das sind umgerechnet etwa 3,5 Milliarden Euro, an der Finanzspritze für den Internationalen Währungsfonds beteiligen. Der Verband der Bürgermeister und Unabhängigen wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl für den Vorsitzenden der befreundeten Partei Top 09, den derzeitigen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg, stimmen. Das habe der zentrale Ausschuss des Verbandes auf seiner aktuellen Sitzung beschlossen, gab Verbandschef Peter Gastik am Montag in Prag bekannt. Schwarzenberg ist von seiner Partei bereits beim Top 09-Parteitag Ende Oktober für das Amt nominiert worden. Noch steht jedoch nicht fest, ob es bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2013 nun eine Direktwahl des Präsidenten durch die Bevölkerung oder wieder nur die Wahl durch beide Kammern des Parlaments geben wird. Er werde jedoch so oder so antreten und versuchen, Nachfolger von Václav Klaus zu werden, sagte Schwarzenberg beim jüngsten Kongress seiner Partei in Hradec-Králové. Der tschechische Ex-Präsident Václav Havel, das geistige Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama und der ehemalige französische Außenminister Bernard Kouchner haben dieser Tage in Prag eine Deklaration unterzeichnet, in der die internationale Völkergemeinde dazu aufgerufen wird, allen Dissidenten dieser Welt ihre Unterstützung zu gewähren. Die Deklaration wurde im Rahmen der internationalen Konferenz Forum 2000 verfasst, die unlängst in Prag stattfand. Der Dalai Lama, der die zurückliegenden 3 Tage in Prag weilte, gab dazu am Montag vor Journalisten nähere Auskünfte. In der Deklaration werde angeführt, dass die Welt sich in der letzten Zeit sehr stark auf die Wirtschaft in Asien konzentriere, leider aber nicht mit der dortigen Handhabe der Menschenrechte, darunter in China, Nordkorea, Iran und Syrien. Die Autoren des Aufrufs nehmen hierbei eine Stagnation bzw. gar eine Verschlechterung bei der Durchsetzung der Menschenrechte wahr. Ein offenes, freies China dagegen wäre für Asien und die gesamte Welt von außerordentlicher Wichtigkeit, sagte der Dalai Lama. Die tschechische Luftverkehrsindustrie steht kurz vor dem Abschluss eines Milliardenauftrags. Hintergrund des Auftrags ist die Herstellung eines völlig neuen Flugzeugtyps. Hinter der Planung und Finanzierung des neuen Flugzeugs steht ein Konsortium aus tschechischen, chinesischen und amerikanischen Firmen, erklärte am Montag der Generaldirektor der Staatsagentur Czech Invest Miroslav Kšížek auf einer Konferenz der tschechischen Handelskammer in Prag. Laut Aussage von Kšížek habe allein China Interesse am Kauf von 1000 dieser neuen Flugzeuge, die in Tschechien produziert werden sollen. Noch eine Meldung vom Sport. Seit Montag können auch die tschechischen Fußballfans Eintrittskarten für die Spiele ihrer Nationalmannschaft bei der Endrunde zur Fußball-EM im kommenden Jahr in Polen und der Ukraine erwerben. Für die tschechische Republik stehen zu jeder Begegnung ihres Teams rund 3700 Karten zur Verfügung, für die man sich bis Ende Februar auf den offiziellen Seiten der Europäischen Fußballunion anmelden kann. Unter den registrierten Bewerbern werden dann die glücklichen Gewinner der Tickets ausgelost. Neben diesem UEFA-Kontingent erhält der tschechische Fußballverband noch weitere 3000 Karten pro Spiel für den eigenen Bedarf. Die Preise für die Tickets bewegen sich zwischen 30 und 120 Euro pro Spiel in der Gruppenphase bis zu 600 Euro für einen Topplatz beim Finale. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt. Nur in der östlichen Landeshälfte ist es am Vormittag zum Teil auch heiter. Örtlich gibt es aber auch Nebel oder diesiges Wetter. Im westlichen Landesteil kommt es im späteren Tagesverlauf zu Regenfällen, die in höheren Lagen in Schneeregen oder Schneefall übergehen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks, heute mit den folgenden Themen. Der russische Präsident Dmitri Medvedev war zu Besuch und nutzte seinen Aufenthalt direkt, eine neue Ausstellung zur Zarenfamilie der Romanows zu eröffnen. Zum ersten Mal sind kostbare Kleinode aus dem Kreml außerhalb Russlands zu besichtigen, hören Sie bei uns mehr darüber. Jeder kennt sie, die Weihnachtskrippe. In Tschechien haben sie eine ganz besondere Tradition, ein Weihnachtsfest ohne eine Krippe ist nahezu unmöglich. Im Museum an der Prager Karlsbrücke haben wir uns eine Ausstellung zur Geschichte der Krippen angesehen. Und heute zum Schluss die ganze Schwere der Politik. Die Euro-Rettung ist das Thema unseres heutigen Politgesprächs. Wir sprachen mit unserem Experten Robert Schuster über eine mögliche Beteiligung der Tschechischen Republik an der Rettung der EU-Gemeinschaftswährung. So viel zu den Themen des Tages, viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann, ich begleite Sie durch unsere Sendung und hoffe, Sie sind nun neugierig geworden. Bleiben Sie dran. Der Zarenhof unter dem Zepter der Romanows. Unter diesem Namen ist seit dem Wochenende eine Ausstellung in der Kaiserlichen Reitschule der Prager Burg zu sehen. Eröffnet wurde sie während des Besuchs des russischen Präsidenten Medvedev in Prag. Die Ausstellung zeigt eine außergewöhnliche Sammlung von Kunstschätzen aus dem Moskauer Kreml. Manche der Exponate werden zum ersten Mal außerhalb Russlands gezeigt. Mehr von Markéta Kachlíková.
Der Luxus der Zaren, das Leben am russischen Zarenhof des 17. Jahrhunderts und seine Zeremonien, all das bringt die Ausstellung auf der Prager Burg den Besuchern näher. Zu sehen sind Kunstschätze des Staates und der orthodoxen Kirche, Juwelen, prächtige Ikonen, Waffen, aber auch persönliche Gegenstände der russischen Herrscher, wie Kleider, Schuhe oder Geschirr. Es sind mehr als 160 Exponate aus den Museumssammlungen des Moskauer Kremls.
Die Ausstellung zeigt Gegenstände aus der Zeit der Machtübernahme durch die Romanows, also vor allem der ersten beiden Herrscher aus dieser Dynastie. Einige ausgestellte Sachen überschreiten aber die Regierungszeit der beiden und stammen von ihren Nachkommen.
Sagt der Leiter der Kulturabteilung in der Verwaltung der Prager Burg, Václav Beránek. Die Ausstellung wurde in Moskau direkt für Prag zusammengestellt. Dies betonte die Direktorin der Kreml-Museen, Jelena Gagarina, bei der feierlichen Eröffnung.
Es handelt sich um eine Ausstellung, die wir speziell für Einwohner und Gäste Prags vorbereitet haben. Sie zeigt nicht nur hervorragende Stücke der russischen und westeuropäischen Kunst, sondern gleichzeitig auch Gegenstände, die einen sehr komplizierten und dramatischen Weg dokumentieren, den die Geschichte Russlands in der Zeit der Machtübernahme durch die Romanows ging. Viele der Sachen, zum Beispiel die Krönungsinsignien, sind überhaupt zum ersten Mal im Ausland zu sehen. Sie haben bisher nie den Kreml verlassen.
So Jelena Gagarina, die im Übrigen die Tochter des ersten Menschen im All, Juri Gagarin, ist. Die Ausstellung besteht aus mehreren Teilen. Am wertvollsten sind die Exponate, die gleich im ersten Teil der Ausstellung zu sehen sind. Es handelt sich um die Krönungsinsignien des Zaren Michail Fjodorowitsch, der im Februar 1613 gekrönt wurde, sowie Porträts der Romanow-Herrscher. An der Vorbereitung der Ausstellung hat sich auch die Kunsthistorikerin Julie Jančárková vom Slawischen Institut der Akademie der Wissenschaften beteiligt.
Zu den wichtigsten Exponaten dieser Ausstellung zählen die Barmen des Zaren Michail Fjodorowitsch. Bei einem Barmen handelt es sich um einen Schulterumhang, der über einem feierlichen Gewand umgelegt wurde und ein offizielles Attribut der Macht des Großfürsten und des Zaren war. Weitere Insignien sind eine Kette, die in der Vitrine gegenüber zu sehen ist, und ein Brustkreuz, das vorne ausgestellt wird, sowie ein Zepter und ein Apfel, die auf dem Porträt dargestellt sind.
Die Reitschule zeigte sich als der günstigste Raum für die Ausstellung des Zarenschatzes auf der Prager Burg. Das Gebäude wurde in der Zeit errichtet, als die Romanow-Dynastie die Macht ergriff, sagt Václav Beránek von der Verwaltung der Prager Burg.
Das Gewölbe hat die Kuratoren sehr stark an die Räume im alten Kremlpalast erinnert. Der Palast ist von Michail Fjodorowitsch gebaut worden. Die Gegenstände fühlen sich hier also wie zu Hause.
Die Die Versicherungs- und Transportkosten sowie Honorare der Kuratoren in einer Höhe von umgerechnet etwa 200.000 Euro wurden von Russland getragen. Die Ausstellung findet unter der Schirmherrschaft der Präsidenten Tschechiens und Russlands, Václav Klaus und Dmitri Medvedev, statt. Die Schätze des Moskauer Kremls sind bis Anfang März täglich zwischen 10 und 18 Uhr zu sehen.
Eine Fülle von Prunk und Pracht der russischen Zarenfamilie, passend ausgestellt in den prachtvollen Anlagen der Prager Burg. Um eine weitere Ausstellung geht es in unserem nächsten Beitrag. Wir zeigen Ihnen, wie eine alte christliche Tradition sich in Tschechien zu einer Kunstform weiterentwickelt hat. Aus der Adventszeit sind sie nämlich nicht wegzudenken, die Weihnachtskrippen. Diese Darstellung von Christi Geburt hat sich mit der Zeit entwickelt. Für die Herstellung der Krippenfiguren wurden schon immer verschiedene Materialien von Holz bis Glas genutzt. Im Prager Museum der Karlsbrücke sind aber zurzeit auch eine Moldau-Fisch-Weihnachtskrippe, eine riesengroße Krippe aus Heu sowie weitere wertvolle Exponate zu sehen. Über die Ausstellung mit dem Titel Weihnachtskrippen aus drei Jahrhunderten berichtet Martina Schneibergova.
Wenn man vor dem Altstädter Brückenturm rechts ein paar Treppen hinuntergeht, kommt man direkt in ein Weihnachtskrippenparadies. Das Museum der Karlsbrücke zeigt seit Beginn des Advents viele und bunte Darstellungen von Christi Geburt. Museumsleiter Zdeněk Bergmann.
Wir stellen hier Weihnachtskrippen aus der Barockzeit sowie heutige Weihnachtskrippen aus. Damit dokumentieren wir, wie sich dieses Genre bis heute entwickelt hat. Es ist beachtenswert, dass das Krippenbauen auch heute noch lebendig ist.
Der erste, der Christi Geburt dargestellt hatte, war der heilige Franziskus von Assisi. Er inspirierte die Krippenbauer in der ganzen Welt, darunter auch Andrzej Wrzeczoniek. Der polnische Künstler hat 6 Monate lang an einer Weihnachtskrippe aus Heu gearbeitet, die nun im Museum in der Grotte der Kirche St. Franziskus zu bewundern ist.
Der heilige Franziskus versuchte, die Weihnachtskrippe in einfacher Form darzustellen. Ich habe mich bemüht, an diese Tradition anzuknüpfen. Meine Krippenfiguren sollen einfach und lebendig sein. Ich finde, dass der Mensch kein Christ zu sein braucht, um Weihnachtskrippen zu verstehen. Ich stamme aus Polen, das als tief religiöses Land gilt. Zu Hause aber stelle ich meine Weihnachtskrippen gar nicht aus, sondern in Tschechien oder beispielsweise in Frankreich, also in Ländern, die eher als sehr weltlich orientiert gelten. Die Weihnachtskrippen wecken in diesen Ländern aber großes Interesse.
Kein Wunder, denn Wrzeczoniek's Figuren aus duftendem Heu ist in Lebensgröße. Auch im Prager Museum wird sein Werk von den Besuchern am meisten bewundert. Die anderen Exponate stammen vom Verein der tschechischen Krippenbauer. 44 Mitglieder des Vereins stellen im Museum insgesamt 61 Weihnachtskrippen aus. Milan Zabranski leitet den Verein.
Es gibt hier aus Holz geschnitzte Krippen sowie viele Krippen aus Keramik und aus getrockneten Maisblättern. In vielen Museen im Ausland wird die Weihnachtskrippe aus Maisblättern als etwas typisch Tschechisches präsentiert. Dies entspricht jedoch nicht der Wahrheit, denn derartige Weihnachtskrippen stammen ursprünglich aus Ungarn. In Böhmen wurden Weihnachtskrippen früher fast ausschließlich aus Holz geschnitzt. Eine typisch mährische Erfindung ist aber der sogenannte Wisowice-Teig, aus dem auch Weihnachtskrippen gebastelt wurden. Alles, was hier zu sehen ist, wurde mit viel Freude und Begeisterung zusammengestellt.
Neben den selbstgemachten Weihnachtskrippen sind im Museum auch mehrere historische Weihnachtskrippen aus den Sammlungen der Vereinsmitglieder zu sehen. Die älteste davon stammt aus der späten Barockzeit.
Die Ausstellung im Museum der Karlsbrücke in Prag ist noch bis zum 6. Februar 2012 geöffnet. Alle Besucher erhalten zusammen mit der Eintrittskarte noch ein Weihnachtsgeschenk, ein Ticket für eine Moldau-Schiffsfahrt. In unruhiges Fahrwasser ist der Euro geraten und mit ihm die Europäische Union. Denn ob tatsächlich alle in einem Boot sitzen oder nicht, darüber scheiden sich die Geister. Auch die Tschechische Republik ist formal nicht Mitglied in der Eurozone und muss sich somit auf den ersten Blick angesichts der gegenwärtigen Krise der europäischen Gemeinschaftswährung nicht angesprochen fühlen. Doch die starke wirtschaftliche Verflechtung mit dem Euroraum und insbesondere mit Deutschland hat auch in Prag längst die Alarmglocken schrillen lassen. Tschechien wird sich daher wohl oder übel entscheiden müssen, ob es an den Euro glaubt und bereits jetzt noch mit der eigenen Währung zu dessen Stabilisierung beiträgt und sich somit an einem Kerneuropa beteiligt oder ob es mit einigen wenigen anderen Mitgliedsländern außen vor bleibt. Über die tschechische Haltung zur Euro-Rettung habe ich vor der Sendung mit unserem Experten, dem Politikwissenschaftler Robert Schuster, gesprochen.
Das Politgespräch.
Tja, Robert, vor einigen Monaten, wer hätte das noch gedacht, dass die bürgerliche tschechische Regierung, die ja in Bezug auf den Euro so betont immer auf Distanz geht, jetzt plötzlich erwägt, sich für diese Gemeinschaftswährung einzusetzen. Gibt es da eine rationelle Erklärung für?
Ich denke, das Einzige, womit man das erklären kann, ist ein gewisser Pragmatismus, der nicht nur dieser Regierung, sondern generell den Tschechen nachgesagt wird. Auch ein Pragmatismus in puncto Europa. Wenn es was bringt, dann sind wir dafür. Das war ja auch das Motto überhaupt des tschechischen EU-Beitritts im Jahre 2004. Und hier zeigt sich, dass selbst eine Partei von Premier Petr Nečas, die rechtsliberale demokratische Bürgerpartei, die in den letzten Jahren immer wieder auch betont hat, sie wäre eine europakritische Partei, sie würde nicht alles, was von Brüssel kommt, auf Maßstab vom 1:1 übersetzen wollen und so weiter, dass auch diese Partei einsieht, dass die Realität so ist, dass Tschechien ganz einfach zu stark mit dem Euroraum verflochten ist, vor allen Dingen mit Deutschland, und dass ein Scheitern dieses Projekts natürlich auch für die tschechische Wirtschaft, für die tschechischen Arbeitsplätze schon sehr, sehr große Folgen hätte. Aber dann ist noch ein weiterer Punkt, der meiner Meinung nach die ODS milde gestimmt hat in dieser Haltung, und zwar, das ist die Position der Sozialdemokraten, die stärkste Oppositionspartei, die ja immer wieder von sich behauptet, sie wäre die eigentliche Europapartei in Tschechien. Die hat schon von Beginn an signalisiert, sie würde ein tschechisches Engagement, was diese finanzielle Tranche an den Internationalen Währungsfonds angeht zur Rettung des Euro, sie würde diese Hilfe unterstützen. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, um eben aus diesem Thema auch dieses Kleinpolitische hinauszulassen, was ja immer wieder in großen Fragen in Tschechien leider passiert.
Ja, was wird denn der größte Kritiker am Euro, also Präsident Václav Klaus, was wird der dazu sagen? Er hat den Euro ja schon zu Beginn als Fehlkonstruktion bezeichnet, und kann der jetzt eine eventuelle Zustimmung Prags zur Rettung dieser europäischen Währung vereiteln? Kann er das verhindern?
Ja, da bin ich selber gespannt, wie Václav Klaus das alles anlegen wird. Seine Positionen sind bekannt und er wird auch nichts daran ändern. Der Einfluss Václav Klaus ist vielleicht stärker, als man auf den ersten Blick es scheinen könnte, denn er als Präsident hat ja den Zentralbankrat ernannt, und diese Hilfe an den Euro, diese Unterstützung des Euro von Seiten Tschechiens wird ohne die Zustimmung der Zentralbank nicht gehen. Und in dem Zentralbankrat sitzen praktisch alles, das sind alles Ökonomen, die den Euro ablehnen. Das heißt, die wurden von Klaus praktisch vor Jahren handverlesen in den Zentralbankrat ernannt. Und wenn es irgendwo Widerstand geben könnte gegen diese das mögliche Vorhaben der Regierung, dann von Seiten des Zentralbankrats. Und das sind natürlich Leute, die in einer gewissen Weise auch schon, ich will nicht sagen ferngesteuert sind von Václav Klaus, aber doch diese geistige Nähe zu Václav Klaus haben und auch immer wieder pflegen. Das heißt, wenn Widerstand, dann von Seiten der tschechischen Zentralbank.
Kommen wir vom Klaus dann mal mehr zu der tschechischen Öffentlichkeit. Wie stark wirkt denn da eigentlich so dieser Vorwurf, der jetzt in Europa allgemein aufkommt, nämlich dass die Deutschen nun bei der Euro-Rettung da den Takt angeben und die künftige EU damit auch eine starke deutsche Handschrift, könnte man sagen, haben würde. Wie weit ist dieser Vorwurf auch in der tschechischen Bevölkerung präsent?
Ja, interessanterweise in den Medien hat sich dieser Vorwurf oder diese Haltung, wenn ich das so sagen darf, bislang nicht so stark gezeigt. Vor allen Dingen, wenn man die tschechischen Medien mit den Medien anderer Länder vergleicht, wo er ganz offen eben von einer deutschen Handschrift und von einer deutschen Marschrichtung etc. Geschrieben wird und wo auch diese alten Stereotype, diese historischen Analogien bemüht werden. Nun hat der Tschechien oder haben die Tschechen ja auch so ihre historischen Erfahrungen mit großen Nachbarn und gerade mit Deutschland, Stichwort Besatzung 39 bis 45, aber wenn man schon dabei ist, historische Analogien zu bemühen, dann darf man nicht vergessen, dass auch die Briten, die ja jetzt wahrscheinlich draußen vorbleiben werden, die nicht diese zu diesem Kerneuropa gehören werden oder gehören wollen, dass auch die Briten ja seinerzeit als Verbündete galten, der Tschechoslowakei im Jahr 1938, und dann eben Prag im Regen stehen ließen. Und ich will natürlich jetzt nicht den Teufel an der Wand malen, aber so viel zum Thema historische Analogien. Das heißt, man sollte sie nicht überstrapazieren und man sollte wirklich jetzt die reale Situation ohne eben diese historischen Parallelen bewerten. Mhm.
Robert, vielleicht noch eine ganz kurze Frage am Ende. Wie ist das denn eigentlich mit innerhalb der Regierung? Wir kennen ja, wissen ja eigentlich, dass Karel Schwarzenberg ist ein Pro-Europa-Politiker. Nečas hat ein bisschen zurückgezogen auf dem Gipfel. Könnten da Spannungen entstehen jetzt innerhalb der Regierung oder sind die sich eigentlich einig und es geht nur um Nuancen?
Es geht vor allen Dingen um Nuancen, aber auch um das Gesicht zu wahren. Denn natürlich hat sich Karel Schwarzenberg oder von dessen Pro-Europa-Haltung sind ja, das wissen ja alle, dass er, wenn er dürfte, dass er sich weitaus stärker hinauslehnen würde, nicht nur jetzt in Bezug auf die Euro-Rettung, sondern generell auch auf die künftige Ausgestaltung der Europäischen Union. Aber er nimmt Rücksicht auf seinen Premierminister. Und er ist aber auch immer wieder loyal gegenüber Klaus. Er weiß, dass er zwar Außenminister ist und somit die Außenpolitik des Landes vertritt, aber dass sein oberster Dienstherr eben der Präsident ist und dass es nicht eben gut ist, wenn ein Land mit zwei verschiedenen Zungen spricht. Das heißt, man hat ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass sich Karl Schwarzenberg auch bei der Debatte um den Lissabon-Vertrag weitaus mehr zurückgenommen hat, als vielleicht seine Anhänger das erwartet hätten und es für gut gehalten. Das heißt, ich würde sagen, hier geht es wirklich darum, dass Tschechien zeigt, dass das Land imstande ist, eine Position zu beschließen und diese dann auch wirklich durchzuziehen und dass es niemanden gibt innerhalb der Regierung, der diese Position dann anzweifelt.
Alles klar. Vielen Dank, Robert, für die Einschätzung.
Danke ebenfalls.
Das Gespräch zur Euro-Rettung mit dem Politologen Robert Schuster haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Damit sind wir auch heute schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir freuen uns, Sie wieder morgen, wie immer um 14 Uhr, begrüßen zu können. Bis dahin besuchen Sie doch einfach unsere Website www.radio.cz. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte Sie Marco Zimmermann. Naslyšenou, bis zum nächsten Mal.